Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Ach, Roman, du bist noch da, könnte man sagen. Denn irgendwas ist ab nächster Woche los, oder täusche ich mich?
Nee, ist absolut richtig. Haben wir das schon das letzte Mal erzählt, Herr Almut? Ich flieg mal wieder weg. Reicht mir jetzt mit Winter und Schnee und alles.
Ach so, bist du nicht so der Wintermensch?
Geht. Also schöner, weißer Winter, knackig kalt, bisschen Sonne, Schlitten fahren, okay.
Hatten wir doch 10 Tage.
Ja, genau. Aber dann jetzt, wenn es so schmuddelig wird, und will ich nicht. Deswegen, Karibik hat letztes Jahr schon gut geklappt. Kommt jetzt wieder. Wird eine andere Insel, aber trotzdem Karibik.
Ja, und den muss gut bezahlen anscheinend.
Da hülle ich den Mantel des Schweigens. Also es geht auf Aruba, und das ist ja die Nachbarinsel von Curaçao. Und der Gedanke, da mal kurz rüber zu fliegen, weil Fähren gibt's nicht, ins Land des kleinsten WM-Teilnehmers, des deutschen Auftakt-WM-Gegners, wäre schon ein bisschen reizvoll, dachte ich kurz.
Ja, sonst übst du halt mal ein bisschen Schwimmen und nimmst mal deine Hände in die Hand anstatt die
Schauen
Beine.
Schauen wir mal. Ich guck mal. Aber wir verraten am Ende, Spannungsbogen aufbauen, der Folge direkt mal, was wir dann als Überraschung haben, weil wir werden keine Pause machen. So viel sei mal verraten. Ganz im Gegenteil.
Ja, genau. Pause kennen wir nicht. Nee. Also wird was Schönes geben, was hoffentlich auch euch begeistert. Uns auf jeden Fall.
So, jetzt will ich ein bisschen Schwank von Schuld hören.
Ein Schwank von Schuld, ja, genau. Dann habe ich auch mal wieder gebuddelt in meinem Erinnerungsvermögen. Und ich war immer eine Spielerin bei der Nationalmannschaft, die sich ja nicht nur für den Fußball meine Mitspielerin interessiert hat, sondern ich habe auch immer gerne mal im Staff reingehört, wer was macht, woher man kommt, was es so Neues los ist. Und zu der Zeit war es auch noch üblich, das war ja auch noch dann vor Corona größtenteils, dass es ein Büro gab. Und in diesem Büro war immer zum Beispiel die Medienabteilung vertreten und das Reisebüro und Teammanagement, und irgendwie alle sind da zusammengekommen, und das war immer sehr lustig. Und wenn man denn wollte, hat man da immer die neuesten Neuigkeiten erfahren oder auch teilweise was geplant ist oder was vielleicht für Probleme aufgetreten sind. Und ja, da gab es auch mal eine ganz lustige Geschichte. Wir waren ja auch immer daran interessiert, wo sind denn vielleicht die nächsten Heimländerspiele, dass man weiß, wie weit die Anreise in Deutschland ist, dass man vielleicht auch schon mal Verwandte fragen kann, Mensch, wollt ihr zu einem Spiel kommen? Und interessant war auch immer vor Turnieren, welche Testspielgegner man dann hat. Ja, und dann ging es auch mal darum, dass wir gerne, oder auch Silvia Neid zu der Zeit noch, einen Testspielgegner gerne vom afrikanischen Kontinent gehabt hätte. Und da hat sich dann immer in diesem Büro so eine Stimmung breit gemacht, die dann sagte, ach, also das ist immer anstrengend, das ist immer nicht so einfach, weil selbst wenn da ein Land zusagt, ist man sich immer nicht so richtig sicher, ob die kommen.
Oh Gott.
Sondern man muss wirklich beten, dass man die Nachricht kriegt, sie sitzen jetzt alle im Flieger und sie kommen dann auch nach Deutschland und es ist alles gut.
Wie kommt das denn zustande, dass das so unzuverlässig war oder ist?
Zumindest wurde es so kolportiert, und es wurde da wohl auch immer recht hart verhandelt, was denn der deutsche Verband immer alles bezahlen muss, damit dann auch diese afrikanische Mannschaft die weite Reise auf sich nimmt, also von Hotel oder auch noch ein bisschen Startgeld oder Ähnlichem. Ja, es war auf jeden Fall witzig, wie ja natürlich auch das Teammanagement dann darüber berichtet hat, wie die Auswahl zustande kam, wen man denn genommen hat und ja, ob das dann auch die Zufriedenheit des Trainerteams getroffen hat und nachher auch irgendwann dann mal eine afrikanische Mannschaft gelandet ist.
Also erstmal großartig natürlich, deine journalistische Nase, die du damals schon hattest, offenbar immer, das sind ja auch
schon
diese
immer neugierig
Fragen,
auf der Suche nach Storys
interessieren rund um die Nationalmannschaft und seit Jahren auch mal nachzubohren, Mensch, wer könnten denn die Testspielgegner vor der WM sein, vor der EM sein, wo finden die Spiele der Nations League oder die Testspiele statt, kann man da vielleicht mal exklusiv irgendwo vielleicht den richtigen Fragen irgendwen, der das mal ausplaudert, das zum einen, und zum anderen, dass natürlich dann am Ende solche Insights auch mal rauskommen, finde ich spannend. Und die deutschen Männer haben es jetzt ja offenbar geschafft, sogar zwei afrikanische Mannschaften hintereinander erfolgreich anzuwerben. Erst die Elfenbeinküste, die ja hätte ein Testspielgegner werden sollen, im März in Stuttgart zum Auftakt ins Länderspieljahr. dass es der Gruppengegner geworden ist, der zweite nach Curaçao. Da hat man dann ja gesagt, nee, das wollen wir natürlich nicht, beidseitig wahrscheinlich nicht. Und jetzt hat man sich ja für Ghana um Otto Addo entschieden. Und ich glaube, die werden ganz sicher in Stuttgart auf dem Platz stehen, dann im März, ganz sicher.
Ja, das glaube ich auch ganz sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch noch einen kleinen Unterschied macht, weil viele von den afrikanischen Profis ja oder ein Großteil davon ja auch irgendwie in Europa spielt, weil Europa so das Zentrum ist des Spitzenfußballs. Und ja, bei den Frauen ist das ja noch so ein bisschen anders, sagen wir mal. Also da spielen noch nicht allzu viele, da orientieren sich die afrikanischen Spielerinnen auch oftmals Richtung Asien, manche ja Südeuropa, aber das ist noch nicht der Kontinent mit den Megastars wie bei den Männern. Es gibt ein paar, wie jetzt zum Beispiel auch eine Temwa Chawinga, die jetzt zum zweiten Mal MVP in der NWSL geworden ist.
Oder so.
Sagen,
aber die USA ist ja auch interessant.
Die USA sind in dem Sinne auch interessant, aber jetzt auch in Deutschland sind es vereinzelte Spielerinnen, aber ich glaube, dass das damit auch nochmal ein bisschen was zu tun hat. Und die Orga, das wissen wir ja auch, bei jedem Verband ist ja nun mal darauf ausgelegt, dass die Männermannschaft gut organisiert ist und bei den Frauen ist es immer so eine Sache. Und es gab ja auch den ein oder anderen Skandal bei den, ja, Frauenmannschaften eines afrikanischen Vertreters und auch viele Gerüchte.
Ja, das lässt sich nicht negieren tatsächlich an der Stelle. Also es ist ja wirklich so, dass es da, ich sag mal so, da, was die Entwicklung angeht und damit auch die solche Themen, das hat lange gedauert und ich bin mal gespannt mit der möglichen Aufstockung der Weltmeisterschaft der Frauen, die ja quasi schon in mehr oder minder beschlossene Sache ist, in trockenen Tüchern ist, dann werden ja immer mehr Mannschaften natürlich auch den Zugang zu so großen Turnieren haben. Kann natürlich auch ein Vorteil sein, dass sich so eine Entwicklung breit schlägt. Ja, jetzt reden wir also über den Afrika Cup. Werde ich als derjenige, der dir zuhört und dein Thema erahnen kann, aber nicht wissen kann, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, wir haben ja im alten Jahr noch darüber gesprochen, dass ich noch nicht den Afrika Cup so richtig verfolgt habe. Du ja auch erst nicht, sondern mal so ein paar Ergebnisse gelesen, vielleicht mal eine Zusammenfassung reingeguckt. Und jetzt, also wenn man ein Spiel sich noch nicht damit beschäftigt hat, dann muss man sich mit dem Finale des Afrika Cups beschäftigen, oder nicht? Also darüber müssen wir sprechen, was da los war.
Das hat so viele Geschichten geschrieben. Das passt. Du hast mir eben in der Vorbereitung nur gesagt, oder kurz bevor wir aufgenommen haben, können wir mal aus dem Nähkästchen plaudern, hast du gesagt, ja, also ich habe hier einen Zettel voll geschrieben. Ich kann mir jetzt vorstellen, warum. Jetzt weiß ich warum, weil diese Geschichten in diesem einen Finale, die kumulieren sich ja zur fußballhistorischen Ausprägung.
Ja, auf dem Platz und auch neben dem
Überall.
Platz. Das ist der Wahnsinn, wenn man mal so durchforstet, was man alles findet.
Wir müssen erstmal, glaube ich, festhalten, der Senegal um Sadio Mané hat gewonnen.
Genau.
Gegen Marokko, gegen den Gastgeber in Rabat, im Stadion. Später bei strömendem Regen. Und das Spiel ging in die Verlängerung, hätte aber nicht zwingend die Verlängerung gehen müssen, aus verschiedenen Gründen.
Richtig. Aber wir können ja mal erstmal was Positives vorwegnehmen. Im Nachgang des Afrika-Cups wurde gesagt, dass Marokko ein super Gastgeber war, dass sie neue Maßstäbe gesetzt haben für einen professionellen Afrika-Cup und dass man sich freuen kann, dass sie auch dann WM-Gastgeber werden.
Co-Gastgeber
oder Teil
WM-Gastgeber.
Genau, Teilgastgeber.
Die ja in gerade mal 6 Ländern stattfindet. Mit Abstrichen natürlich, weil Uruguay und Paraguay und Argentinien jeweils ja nur, glaube ich, jeweils ein Spiel austragen.
Ein Spiel, ja.
Genau, weil es geht um den ersten Weltmeister und dann irgendwie den ältesten Verband und den Finalisten, also alle, die irgendwie in Südamerika waren. Und alle wissen natürlich, dass Gianni Infantino nur eine Aufgabe hatte, nämlich Spanien, Portugal aus Europa, Marokko aus Afrika und die Verbände aus Südamerika alle in einem Jahr unterzubringen, das fürs Jahr 2034. Neben Australien für die übernächste WM, also überübernächste WM, die in den USA ist ja noch nicht gespielt, nur noch ein Verband übrig bleibt. Australien zieht dann zurück und dann konnte natürlich nur noch Asien mit Saudi-Arabien leider übrig bleiben.
Ja, aber das ist ja ein anderes Thema. Aber deswegen, also grundsätzlich wurde dann gesagt, Marokko hat das toll gemacht.
Ja, ist ja gut zu wissen.
Ja. Genau, man soll immer was Positives starten, wenn man Kritik äußert. Habe ich zumindest so gelernt, oder nicht?
Ja, immer.
Deswegen, also wir können ja mal durchgehen, das Spiel war anfangs auch gar nicht so chancenintensiv, könnte man sagen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann ein bisschen besser. Und dann gab es irgendwann, ich meine, die 92. Minute, in der ein Tor vom Senegal abgepfiffen wurde, weil der Schiedsrichter sich so sicher war, dass da vorher ein Foul gewesen ist, dass er pfiff, bevor der Ball die Torlinie überquert hatte. Und eigentlich lehrt man ja...
Und was heißt das für Kenner des Videobeweises?
Ja, warte, genau, der Videobeweis kann nicht eingreifen. Aber eigentlich gegen die Lehren, die die Schiedsrichter ja immer bekommen, dass sie Situationen zu Ende laufen lassen sollen, wenn sie sich nicht hundertprozentig sicher sind. Aber er war sich anscheinend sicher.
Genau, das ist ja auch, ich finde, das kann man komplett wertfrei und vorurteilsfrei einfach sagen. Das ist ja auch während der Afrika Cup läuft und dann auch bei Weltmeisterschaften, wenn afrikanische Schiedsrichter kommen, immer sagt, ja, ist da genug Erfahrung auf Spitzenfußballniveau vorhanden? Also das sagen ja auch die Spieler, die viele natürlich auf dem europäischen Kontinent spielen und dass die Standards dort durch die Ligen und durch die Strukturen und so, die einfach viel höher sind. Ja, dass auch viele afrikanische Schiedsrichter vielleicht, klar, ich finde, man sollte ihnen die Chance geben und es gibt auch da Fachkräfte ihres Metiers im Schiedsrichtertum, die richtig gut sind und die auch, obwohl sie eben, ja, es sei denn natürlich so ein Austausch oder so, es pfeifen ja auch manchmal deutsche Schiris in Griechenland oder so, aber im Normalfall haben sie halt auch dieses Top-Niveau nicht. Und ich meine, wenn da beim Senegal und auch bei Marokko zwei Top-Mannschaften in Marokko Riesenstimmung gegeneinander spielen, klar, wird es dann auch mal laut und ich glaube, es gab auch den einen oder anderen Unkenruf, dass die Schiedsrichter, sagen wir mal, mit Marokko als Gastgeber hin und wieder ganz gut gemeint hatten.
Das gab es ganz sicher, diese Aussage. Naja, auf jeden Fall hat dann ein Tor, was erzielt wurde, nicht gezählt und wenn man sich hinterher die TV-Bilder anguckt, kann man auch anzweifeln, dass man das als klares Foul pfeifen muss.
Dann wäre nur die Frage, hätte der Videobeweis, selbst wenn das gedurft hätte, überhaupt eingegriffen, wenn es kein klares Foul, also keine klare Fehlentscheidung sozusagen war? Die Frage darf man stellen.
Es ist eine sehr gute Frage. Ja, aber sagen wir mal, das war der erste Punkt, der die Stimmung im Spiel etwas angeheizt hat. Vielleicht könnte man das so sagen.
Ja, 90 Minuten lang ist wenig bis gar nichts passiert. Also eigentlich hat das Spiel erst angefangen, als es schon hätte vorbei sein können. In der Nachspielzeit der regulären Spielzeit.
Genau, 90 plus 2. Und dann kam irgendwann das 90 plus 8, wo es einen Zweikampf von Diouf und Brahim Diaz gab und dann auf Elfmeter für Marokko entschieden wurde. Also genau konträr zu dem, Senegal Tor aberkannt oder gar nicht gegeben, weil vorher faul und jetzt Elfmeter Marokko. Und plötzlich ist dieses Stadion komplett explodiert, weil die Mannschaft des Senegal sich benachteiligt gefühlt hat. Haben sie wieder gedacht, das, was du auch schon ausgesprochen hast, von wegen hier, die Schiedsrichter bevorteilen jetzt wieder den Gastgeber mit Marokko. Und der Trainer der Senegalesen, der Ciao, hat dann einfach gesagt, nee, also hier, Leute, alle runter, ganze Mannschaft runtergeholt, hat gesagt, wir brechen jetzt hier ab, wir gehen in die Kabine, das ist kein richtiger Elfmeterpfiff und der wurde ja sogar auch vom VAR überprüft. Also der Schiedsrichter hat sich das angeguckt und ist bei seiner Entscheidung geblieben.
Ja, da hat er zumindest mal eingegriffen und am Ende blieb die Entscheidung ja bestehen und wie gesagt, und interessanterweise, um die Geschichte ja sozusagen anzuspitzen, das wäre ja schon, also stellen wir uns jetzt mal ein WM oder EM oder Champions League Finale vor, indem in der 90. plus 2 die Gastmannschaft, also keine Ahnung, Finale daheim München oder WM-Finale in Frankreich und die Franzosen sind im Finale oder EM-Finale in England und die Engländer sind im Finale und spielen gegen, keine Ahnung, Deutschland in jedem Fall, ist ja wurscht. Und die Deutschen machen dann ein Tor, das wird dann kurz vor der Linie aberkannt oder ein Spieler des Heimteams nimmt den Ball bei einem Schuss von Musiala unabsichtlich mit der Hand im Strafraum beispielsweise und es wird übersehen, nur als Beispiel jetzt. Und dann, genau, wird das irgendwie zu Unrecht aberkannt, also zu Lasten sozusagen der Gäste und ein paar Minuten später gibt es einen zweifelhaften Pfiff für die Heimmannschaft und dann geht Deutschland auf Zuruf von Leonel Nagelsmann einfach vom Platz.
Ja, das hat es auch noch nicht gegeben, also nicht in dem Maße, dass man so gegen eine VAR-Entscheidung protestiert hat. Und es hat ja auch sehr, sehr lang gedauert. Also der Großteil der Mannschaft des Senegal ist in die Kabine gegangen. Sadio Mané ist auf dem Platz geblieben, hat sehr viele Gespräche geführt und hat es wohl dann auch nach 15 bis 20 Minuten geschafft, dass seine Mannschaft wieder aus der Kabine herauskam und der Elfmeter ausgeführt werden konnte.
So, und genau, die Geschichte ist ja schon absurd genug bis dahin. Jetzt hätte es ja sein können, Spieler X, ist ja egal, ob es jetzt beim dir, Spieler X geht hin, schießt ihn rein, Marokko gewinnt, jubelt, Rubel Heiterkeit beim Gastgeber. Und sag mal, die Anspannung im Stadion war ja groß. Bei den Gästefans von den Senegalesen gab es ja Überlieferungen, ich habe es beim Kicker, beim Kollegen gesehen, der vor Ort war, der gesagt hat, da hat sich schon über das ganze Spiel über eine sehr, sehr gute Stimmung verbreitet. Die sind ja auch schon mal Afrika-Cup-Sieger gewesen, vor 4 Jahren, glaube ich, 22.
Genau.
Also ne, auch spielerisch eine gute Mannschaft, alles super, toller Anhang, aber die, ne, gerade nach diesen Szenen am Ende, die Stimmung war natürlich mega aufgeheizt. Und dann, kannst du gleich nochmal erzählen, ich glaube, das wissen auch alle, kam halt Brahim Diaz, womöglich, auch das wird ja kolportiert, nicht allein auf eine gewisse Idee.
Es ist ja die Frage, ob er auf die Idee von außerhalb gekommen ist oder nicht. Aber wir können auch mal zu den senegalesischen Fans noch sagen, es gibt davon auch Videos, die waren kurz davor, den Platz zu stürmen in dem Moment. Also da mussten Sicherheitskräfte wirklich diesen Block abhalten, damit kein Fan auf den Platz läuft. Also da war schon Eskalationsstufe recht hoch.
Man darf auch nicht vergessen, die marokkanischen Balljungen waren auch beteiligt. Die haben nämlich versucht, dem Ersatztorwart
das Handtuch
wegzunehmen.
Was für den ersten Keeper, für Mondi bestimmt war, der das immer benutzt hat im Regen, um seine Handschuhe zu trocknen. Und das waren nicht nur die Balljungen, sondern auch die marokkanischen Spieler, einschließlich Hakimi, der sich auch dafür eingesetzt hat, dass dieses Handtuch nicht mehr zum senegalesischen Torwart kommt. Also auch solche, sowas habe ich auch noch nie gesehen, dass wenn ein Torwart sein Handtuch mitnimmt und das entweder ins Tor hängt, neben das Tor legt, wie auch immer, dass dann jemand kommt und ihm dieses Handtuch wegnimmt, also mit purer Absicht, damit er vielleicht ja ein paar Prozent weniger Fangfähigkeiten hat für den Ball und das dann auch wiederholt und dass man dann sogar, wenn der zweite Torwart kommt, um dieses Handtuch zu beschützen, den dann auch noch körperlich und auch verbal angeht und nicht nur einmal, sondern mehrfach, das widerspricht ganz scharf meinem Gedanken von Fair Play und von jeder soll seine Leistung bringen. Also da sind so viele Nebenkriegsschauplätze.
Da hat gar nichts mehr gestimmt. Also das hat er mit Fußball dann gar nichts zu tun. Dann, wir können sie abkürzen. Also Brahim Diaz steht beim Elfmeter und nach, weiß ich nicht, 400 Stunden warten und irgendwie die Uhr zeigt schon 90 plus 23 oder so irgendwas an. Letzte Aktion im Spiel und dann wiederum, wenn man alles ausklammert, Brahim Diaz, der Stürmer von Real Madrid, steht in seinem Heimatland.
Den auch schon alle vor dem Spiel eigentlich tituliert haben als den Spieler des Turniers.
Ja, genau. Und der steht am Elfmeterpunkt und kann im Heimstadion oder im Heimatland seiner Nation den Afrika-Cup-Titel schenken. Bei allem ausgeblendet, was da ist, da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, aber dann macht er einen Panenka, also diesen Lupfer, in die Tormitte. Und es passiert eigentlich wie was sonst selten passiert bei FIFA, vielleicht wenn du FIFA an der Konsole spielst. Der Torwart bleibt stehen und fängt den Ball.
Ja, aber das passiert ja bei FIFA an der Konsole auch nur, wenn du nicht weißt, welche Knöpfe du drücken musst, also bei irgendwelchem Anfänger.
Also bei dir quasi.
Genau, bei mir. Einfach keine Knöpfe gedrückt, der Torhüter bleibt stehen und fängt den Ball.
So, und das heißt, am Ende lag ja der Verdacht wirklich nahe, aufgrund dann, wenn man, jetzt nehmen wir wieder alles mit dazu, alle Begleitumstände, alle Entwicklung des Spiels ab Nachspielzeit, jetzt liegt nahe, das war so auffällig und er selber hat sich auch nicht hingestellt und sagt, ja, ich musste das machen, sondern es kam ja von außen und das irgendwie kolportiert und im Stadion hörte man es und irgendwie munkelte man. Er hat sich ja nicht hingestellt und hat gesagt, ja, ich sollte das so machen, um sich selber zu schützen. Das haben ja andere um ihn herum irgendwie behauptet oder es kam irgendwie jemand zu Ohren. Glaubst du ernsthaft, dass ein Spieler, der von Real Madrid bei seiner Nationalmannschaft im Heimstadion spielt und sagt, ja gut, dann bevor die senegalesischen Fans kommen, lupfe ich den Ball in die Mitte, damit wir nicht gewinnen? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Also gerade bei einem Spieler von Real Madrid, der auch von Vinicius Junior und Co. gelernt hat, kann ich mir das tatsächlich nicht vorstellen. Also wir hatten ja Real Madrid auch schon mehrfach im Podcast, dass sie jetzt nicht immer die Fairsten sind, egal ob auf oder neben dem Platz. Ich kann es mir irgendwie auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass Brahim Diaz mit dieser Chance seines Lebens das Ding einfach so vergibt. Also wenn du dann fair sein willst und sagst, ich verschieße den Strafstoß, dann pass ihn halt zurück und lupf ihn nicht oder schieß ihn halt direkt neben das Tor oder mit Absicht oben drüber oder so. Aber dieses in die Mitte lupfen, Das kann ich mir, wäre nicht meine Art und Weise, deswegen ist es für mich schwer zu verstehen.
Wie muss ich diese, also die Frage ist ja auch, wer wusste was, ne? Also du hast gesagt, Mané hat seine Spieler dazu gebracht zu kommen, aus der Kabine zu kommen, wieder auf den Rasen zu gehen, womöglich mit der Absprache, womöglich in irgendeiner Form mit dem Versprechen, keine Angst, der Elfmeter geht nicht rein. Und dann eben zu sagen, egal wie es jetzt zustande kam, alle Begleiterscheinungen wieder mit reingenommen, dann gibt's halt eine Verlängerung und dann kann man sagen, jetzt spielen wir 30 Minuten nochmal fair oder jetzt spielen wir 30 Minuten nochmal richtig. Jetzt entscheidet sich in 30 Minuten, was vorher in 90 plus 23 völlig an Absurdität dazugewonnen hat, wie man sich es kaum vorstellen kann.
Theoretisch möglich, aber mit dem, was halt noch so passiert ist, also wo du auch die Kabine angesprochen hast, als die komplette Mannschaft des Senegal drin saß, da gab es ja sogar einen Spieler, den Mbaye, der aus der Kabine während dieser Zeit einen Post abgesetzt hat und gesagt, ach ja, bei mir ist alles entspannt. Wo du denkst, irgendwie gerade steht das Afrika-Cup-Finale komplett still. Keiner weiß, was da passiert. Es ist ein Riesentumult bei den senegalesischen Fans. Und er ist einer aus der Kabine, der mal schnell ans Handy geht und einen Post absetzt. Habe ich so dann auch noch nicht erlebt.
Also sagen wir mal so, es ist sehr viel passiert, was so schnell wahrscheinlich in der Bündelung und auch in den Einzelheiten nicht mehr passiert und was man sich eigentlich auch kaum hat vorstellen können. Und man muss ja auch sagen, die ganzen Umstände, ich meine, Marokko hat am Ende das Ding verloren, Senegal 1-0 gewonnen mit und um Mané, den man ja noch vom FC Bayern kennt, da konnte er ja, interessant auch, dass der so eine Rolle spielt, ne? So eine Art Schlichtungsmediatorenrolle zwischen Schiedsrichter, gegnerischen Mannschaft und so, weil der wirkte immer so ein bisschen
zurückhaltend,
farblos, würde ich sagen, als er bei Bayern war.
Ja, so wirkte er und er wurde ja auch sehr kritisiert für seinen Wechsel nach Saudi-Arabien und dass er da jetzt so groß aufgetrumpft hat. Also er war schon im Halbfinale für seine Mannschaft mit dem Treffer gegen Ägypten ein absolut wichtiger Mann. Aber da ja hat er das Afrika-Cup-Finale in gewisser Weise gerettet. Denn was mir auch noch aufgefallen ist oder was ich gelesen habe, es gab ja sogar auch noch Tumulte auf der Pressetribüne. Also die Journalisten der beiden Mannschaften haben sich ja auch noch gegenseitig angegangen und fast verprügelt. Das habe ich auf einer Pressetribüne so in, sagen wir mal, in Europa auch noch nicht erlebt. Also vielleicht sind meine Erlebnisse auch nicht ausreichend, dass man vielleicht sich mal einen Spruch drückt oder so und dass auch jemand vielleicht zu stark jubelt, aber dass man sich körperlich angeht, habe ich noch nicht mitbekommen. Wie sind deine Erfahrungen da?
Ja, genau, jetzt kann ich ja mal ein bisschen an anekdotischer Evidenz hinzufügen. Also es gab ja diese Szenen beim Europa-League-Spiel zwischen West Ham und Eintracht Frankfurt. In dem Jahr, in dem die Eintracht die Europa League gewonnen hat, 2022, da hat ja haben ja zwei Journalisten vom Radio, vom ARD-Radio, die wurden allerdings angegriffen von West Ham-Fans, quasi so von hinten, hinterrücks angegriffen. So, das hatten, also es war nicht zwischen Journalisten, aber das ist auf der Pressetribüne passiert. Und dann weiß ich aus meiner jetzt ja doch schon einige Jahre langen Erfahrung auf Pressetribünen bei Länderspielen, dass wir Deutschen alle ganz zurückhaltend sind. Wir singen auch die Nationalhymne nicht mit. Niemals, niemals, nie. Also ich
habe ich ja schon kaum, Fehler begangen.
Kaum bis nie jemanden gesehen, der das macht. Wenn man dann schon alleine einfach geografisch ein bisschen in den Süden geht, spanische Journalisten, italienische Journalisten, auch jetzt Slowakei, bestes Beispiel. Ich hatte slowakische Journalisten neben mir im entscheidenden WM-Quali-Spiel in Leipzig. Die singen aber lauthals die Hymne mit. Die jubeln, wenn da ein Tor fällt. Gut, in dem Fall gab es das nicht, aber die jubeln, wenn es Chancen gibt. Also sagen wir mal so, diese Emotionalität, da sind wir Deutschen, glaube ich, was so Nationalitäts- und Nationalstolz-Dinge angeht, glaube ich, das zieht sich dann eben so durch. Und bei den Journalisten insgesamt ist aber normal auch gegen die Spanier, gegen die Portugiesen, EM Nations League oder so weiter. Also sagen wir mal, in Europa ist das schon deutlich zurückhaltender und trotzdem gibt es halt auch Nationen, wo man schon das Gefühl hat, also ich habe auch schon Journalisten gesehen, die mit dem Schal ihres Landes auf die Pressetribüne gekommen sind. Und wenn das aufeinander trifft, viel Emotion, viel Leidenschaft und dieses Solidarische mit dem eigenen Land und dieser Nationalstolz und dann eben in so einem Spiel und dann eben mit marokkanischen und senegalischen Reporter, wahrscheinlich Reportern männlich, sehr, sehr viel und fast ausschließlich, kocht es dann hoch. Aber die Erfahrung teilen, wie gesagt, kann ich nicht. Ich habe mal gesehen, dass beim Spiel Deutschland gegen Türkei in Berlin bei diesem quasi Heimspiel der türkischen Nationalmannschaft in Berlin, bei diesem 2:3 im Schmach November 2023, ja, als es danach ja noch eine Niederlage gegen Österreich gab in Vorbereitung auf die Heim-EM, da haben sich türkische Fans direkt unmittelbar neben der Pressetribüne gegenseitig angegriffen, weil einer hatte irgendwie ein Erdogan-Plakat hochgehalten und da sind andere auf ihn losgegangen und dann floss da das Blut und haben die sich da auf die Mappe gehauen und purzelten da wie verrückt die Treppe runter. Das fand neben der Pressetribüne zwischen Anhängern des gleichen Nationalteams statt. Das ist das Heftigste, was ich berichten kann.
Auch eine krasse Geschichte. Ja, also da waren viele Sachen dabei, aber trotzdem ist es nicht alltäglich, dass sich die Journalisten auf der Tribüne prügeln und zurückgehalten werden müssen.
Gar keinen Fall. Also, niemals. Also.
Ja, gab es ja noch eine, wo wir bei Presse gerade sind, ja noch eine Eskalation auf der Pressekonferenz, die nachher gar nicht stattgefunden hat nach dem Spiel. Also das ist auch nicht so häufig, dass nach einem Finale die PK nicht stattfindet, auch nicht mit dem
auch noch nie gehört.
Trainer des Siegers, denn dem wurde als erste Frage gleich entgegengeworfen, ob jetzt Diaz den Elfmeter absichtlich verschossen hätte. Und dann hat er einfach nur geantwortet, ob man sich das vorstellen könnte, dass jemand, wie du auch schon gesagt hast, ne, als Nationalheld werden könnte und eine Nation seit 5 Jahrzehnten auf einen Titel wartet und dann, dass der absichtlich verschießt. Und dann war die PK beendet, abgebrochen, wie auch immer.
Dann schließen wir, glaube ich, auch mit den Schlussworten, die alle sehr gut zusammenfassen, von Walid Regragui, dem Trainer Marokkos, der gesagt hat, das Bild, das wir vermittelt haben, ist bedauerlich, eine Schande. Er sagte zwar, heute hat er, also der gegnerische Trainer, den Titel, herzlichen Glückwunsch, aber das Bild, das wir gezeichnet haben, ist beschämend. Wenn ein Trainer seine Spieler vom Platz schickt, was mein Kollege heute Abend getan hat, ehrt Afrika nicht. Ja, und das war's am Ende. Sportlich eigentlich eine tolle Partie auf dem Papier, die komplett ja eskaliert. Die Schande von Rabat.
Ja, 2 Punkte habe ich tatsächlich noch. Es ist noch nicht zu Ende. Also zum einen will ich nur noch mal einwerfen, was das vielleicht auch mit einem Brahim Diaz machen kann. Denn bei seiner Ehrung zum Torschützenkönig des Turniers wurde er von seinen eigenen Fans ausgebuht. Ja, in gewisser Weise kann man verstehen, deren Frust. Auf der anderen Seite jemanden, der sie überhaupt auch bis ins Finale gebracht hat. Denn wenn man 5 Tore schießt, ist man daran beteiligt und auch 5 Tore in 5 aufeinanderfolgenden Spielen. Ob man da nicht auch einen Knick von bekommen kann. Und das Zweite, was ich habe, Marokko hat tatsächlich rechtliche Schritte eingeleitet und jetzt dieses Finale, das Ergebnis angefochten. Aufgrund der Tatsache, dass ja der Senegal das Spielfeld verlassen hat und sie deswegen meinen, dass das Spiel anders gewertet werden müsste.
Ja, also bei Diaz will ich nicht in die Glaskugel gucken. Du hast so sicherlich recht. Also das wird was mit ihm machen. Der wird sich irgendwie zeitnah irgendwann mal dazu...
Ich wollte auch nur den Gedanken loswerden.
Zu äußern, ja, ist ja auch richtig. Ich sag nur, das, glaube ich, wird schwierig zu sein. Und ob genau gleich, ne, ob das jetzt juristisch Erfolg hat, ich würde sagen, nein. Auch wenn es wahrscheinlich fußballregeltechnisch, wenn man ganz sauber ist, wahrscheinlich tatsächlich schwierig bis kompliziert ist, wenn man es wirklich dann ganz ernst nimmt, ob das ein Ergebnis ist, das so hätte zustande kommen dürfen.
Aber da sind wir ja wieder bei einem Punkt, was wir auch schon mal besprochen haben in dem Podcast. Wie weit darf man gehen, ohne bestraft zu werden, weil es immer Nachahmer gibt? Also eigentlich müsste der Senegal in irgendeiner Weise bestraft werden. Ob es jetzt die Wertung gegen sie ist, wage ich zu bezweifeln, aber irgendwie in anderer Art und Weise müssen sie eine Strafe auferlegt bekommen, weil sie unlautererweise das Spielfeld verlassen haben, somit auch die andere Mannschaft aus dem Rhythmus gebracht haben, für sehr viel Tumult auch auf der Tribüne gesorgt haben und so weiter. Also es hat ja schon einen großen Einfluss gehabt auf die Komplettstimmung um dieses Spiel herum und deswegen ungeschoren davonkommen, finde ich, dürfen sie nicht, wenn man halt sehr konsequent ist und wirklich von Nachahmung absehen möchte, müsste man das Spiel sogar anders herum werten. Also wir haben ja auch viel über Werte gesprochen, gerade im Zusammenhang von dem damaligen Union-Berlin-Spiel, das ja dann auch nochmal anders gewertet wurde in der Bundesliga.
Ja,
nach Spielerbruch,
Bochum, genau
ja, wegen des Gegenstandswurfs eines Fans. Also was macht man da jetzt? Ich bin gespannt, was da noch bei rauskommt, weil die rechtlichen Schritte wurden sowohl bei der afrikanischen Verband als auch bei der FIFA eingeleitet und irgendwas muss ja passieren.
Da werden wir uns gegenseitig und euch auf dem Laufenden halten, aber auch was Brahim Diaz angeht und der Umgang damit wird sich sicherlich bald rausstellen.
Aber wir können ja noch abschließend sagen, Gueye von Senegal hat ein sehr schönes Tor geschossen, nahezu in den Winkel geknallt mit all seiner Wucht und hat damit das Spiel entschieden.
Irgendwie das sportliche Nebengeräusch eines Spiels, das wenig mit Fußball, zumindest, also 90 Minuten lang eh nicht so richtig, mit Fußball zu tun hatte, weil gar nicht so viele Chancen und gar nicht so viele Strafraumszenen, und dann ging's dahin. So dahin wie bei unseren Hot Takes.
Ja, das stimmt. Also ich hatte gesagt, 2 Unentschieden waren nachher 5. War mal ganz knapp daneben. Und du?
Ich hatte gesagt, dass NRW sich gut präsentiert und alles gewinnt. Leider hat Hoffenheim Leverkusen geschlagen und Gladbach in Hamburg 0-0 gespielt. Also war das damit auch dahin. Und du hast vorher schon gesagt, du klaust mir meinen Hot Take, deswegen überlasse ich dir die Bühne. Bevor ich in Urlaub entschwinde, habe ich nur ein kleines Geschenk für dich. Sag an.
Finde ich super. Danke sehr. Ich habe mir überlegt, da ja auch die Nachholspiele von den ausgefallenen Schneespielen anstehen, wollte ich gerne, dass Bremen und St. Pauli sowohl am Wochenende als auch unter der Woche, also die haben ja beide jeweils 2 Spiele, werden kein Spiel verlieren.
Bremen und St. Pauli gehen durch diese ungewollte englische Woche ohne Niederlage.
Yes.
Und ich sage, ich habe mir ganz vergessen, dass Eintracht Frankfurt jetzt nicht mehr ein Torhüter-Problem hat, sondern ein Trainerproblem, nämlich Dino Topmöller entlassen wurde. Und um das nochmal kurz einzuwerfen, setze ich darauf, dass die Eintracht sowohl das Champions-League-Spiel, das jetzt ja schon gewesen sein wird, wenn man uns hört, als auch das Spiel gegen Hoffenheim am Samstag mit the one and only Alex Meyer, dem von eigenen Fans Alex Meyer Fußballgott genannten ehemaligen Stürmer, es gelingen wird, als Teil des Trainerteams erstmal noch bis zum Wochenende zu bleiben, weil man der Überzeugung ist, das passt oder man vielleicht keinen neuen gefunden hat. Und dann am Ende der Woche A mit 6 Punkten dasteht, sowohl Champions League als auch Bundesliga gewinnt und es nur Stürmertore gibt in den beiden Spielen von Frankfurt.
Schön. Nur Stürmertore. Okay, da ist viel drin. Ich bin sehr gespannt. Das ist ein umfangreicher Take, den wir dann genau kontrollieren werden, genau wie mein. Und Roman, jetzt sage ich dir einen wunderschönen Urlaub. Wir werden die Hot Takes auch aus dem Urlaub besprechen. Ansonsten haben wir schon mal vorgesorgt. Du hast ja schon geteasert. Deswegen darfst du jetzt auch sagen, wen haben wir denn in den nächsten 2 Folgen zu Gast?
Wir hatten ja schon engen Kontakt zur deutschen Nationalmannschaft mit einer aktiven Spielerin, die aber gar nicht so richtig mittendrin war 2016 mit dir bei Olympiagold, mit Kathi Hendrich. Und jetzt legen wir noch einen drauf mit einer dreimaligen deutschen Fußballerin des Jahres und einer ehemaligen Kapitänin und mit dir Goldgewinnerin in Rio. Alex Popp wird zu Gast sein. Dank dir natürlich für den Kontakt. Und da werdet ihr euch drauf freuen können. Das heißt, wir hören uns quasi aus dem Off mit frischen Hot Takes, die wir über Sprachnachrichten natürlich auflösen werden. Aber ansonsten 2 Wochen vorproduziert. Tolles Gespräch, kann ich jetzt schon mal verraten, mit Alex Popp.
Ja, uns hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch. Wir hoffen, ihr bleibt dran und verfolgt unsere Hot Takes. Roman, dir einen schönen Urlaub und bis bald.
Danke sehr, bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.